Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Anja, also es ist ja sozusagen schon an, aber ich regel es doch.
Ja, bitte, Sie können jederzeit.
Nee, ist doch.
Ja. Sie regulieren
genau.
Das da.
Wenn man ganz gut vom Aufklären können.
Ja. Wie kriege ich das denn zurück?
Worüber das läuft. Ja, das ist, ja.
Ja, es läuft über iTunes.
Das ist das.
Aber er zeigt iTunes nicht an. Ich würde vorschlagen, du gehst einfach da rein. Läuft denn jetzt im Moment noch? Hast du dich jetzt nur leise gestellt?
Nee, oder? Ich habe nicht leise gestellt. Es kann so sein, dass die leise gestellt haben.
Es geht also einfach nur klar.
Das ist richtig, ja. Mich ärgert, er müsste jetzt eigentlich auf dem Display iTunes
ja erscheinen. Ja, das war vorhin, das habe ich dann wieder weggebracht.
Ach so.
Vorsicht nur mit dem Kabel.
Ja,
genau.
Also,
Hans, vielleicht übernimmst du das einfach.
Mach ich.
Aber du musst es nicht die ganze Zeit, sonst kriegst du das Mikrofon nicht in die Hand.
So.
Wir geben uns, glaube ich, ein Zeichen.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Veranstaltung des Bundesverbandes Musikunterricht. Wir können uns eigentlich nichts Besseres vorstellen, als im Rahmen einer Buchmesse auch über Musik zu sprechen. Heute läuft hier in Leipzig auch der Musiklehrertag und das sind schöne Verbindungen. Musik und Literatur, diese Idee ist eigentlich auch der Impuls für die Veranstaltung. Sie wird realisiert durch die Präsenz von Rosemarie Marschner. Herzlich willkommen, Frau Marschner. Wir begrüßen Sie hier sehr herzlich. Frau Marschner ist Österreicherin, in Wels geboren, arbeitet und lebt aber schon, ich glaube, ich darf es sagen, viele Jahrzehnte in Düsseldorf. Frau Marschner ist als Autorin bekannt geworden durch die Verfassung historischer Romane, durch biografische Romane und an dieser Stelle kommt nun die Musik ins Spiel. Es sind wenige Tage vergangen, da ist Ihr zweiter Musikbiografie-Roman erschienen, Good Morning, Mr. Mendelssohn. Und das ist der Anstoß dafür, dass wir heute mit Ihnen sprechen. Ich begrüße Hans Bäßler, er ist Musikpädagoge, auch das ist meine Profession, Ortwin Nimczyk. Und wir werden mit Frau Marschner ins Gespräch treten und über Ihren Roman sprechen und einige Aspekte freilegen. Ich möchte ein paar orientierende Hinweise zum Ablauf geben. Wir werden zunächst einmal den Blick in Ihre Werkstatt werfen und ein bisschen erforschen, wie ist dieser Roman entstanden. Wir werden zwei Themenbereiche herausgreifen, zu denen Sie ausführlich lesen werden. Anschließend wird es immer eine kleine Diskussionsrunde geben, wo wir Perspektiven uns überlegen, wie diese Frage, diese Relation Musik-Literatur auch in den Kontext des Musikunterrichts gestellt werden kann. Und dazu werden wir natürlich auch Sie ins Spiel bringen.
Sehr gern.
Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Wir starten gleich mit dem Blick in die Werkstatt von Rosemarie Marschner und ihrem neuen Roman Good Morning, Mr. Mendelssohn.
Ja, liebe Frau Marschner, ich freue mich sehr, dass wir eine lebendige Autorin auch hier haben, die wir direkt fragen können. Denn die erste Frage, die sich eigentlich jedem Leser stellt, aber insbesondere auch Musikpädagogen, warum eigentlich überhaupt Mendelssohn?
Das hat sich eigentlich ergeben durch einen ganz anderen Plan, den ich hatte. Ich wollte gern einen Künstlerroman einmal schreiben und habe mir dann lange überlegt, welche Art Künstler es ist, weil ich glaube, dass die Entstehung eines Kunstwerks bei den verschiedenen Formen der Kunst sehr ähnlich ist. Der Schaffensprozess und das Suchen und das Verwerfen dann auch wieder. Und ich habe mich damals für Clara Schumann entschieden. Und während ich an dem Roman über Clara Schumann gearbeitet hatte, kam mir immer wieder Mendelssohn unter. Und es war, schien mir da eine sehr einseitige Sicht zu sein, die da von ihm dargestellt wurde. Wirklich nur das Sonnenkind, der liebenswürdige Mensch, dem die Herzen zuflogen. Und das hat mich natürlich auch, hat mir auch gefallen. Aber ich dachte, da muss doch irgendwie auch noch mehr dahinter sein, wenn man sein Werk kennt, das so ernst ist. Und also, dann kann das nicht alles gewesen sein. Und ich habe mich dann sehr mit ihm befasst, auch viele seiner Briefe gelesen. Er hat ja 7000 Briefe geschrieben im Lauf seines kurzen Lebens. Und da erfährt man dann natürlich wirklich sehr viel über ihn. Und die sind übrigens in Oxford, in der Bodleian Library. Und so bin ich zu ihm gekommen und habe mich dann wirklich entschlossen, jetzt lange Zeit damit zu verbringen, diesen Roman zu schreiben.
Frau Marschner, darf ich nochmal nachfragen? Ich könnte mir ja genauso gut vorstellen, dass Sie statt Felix Mendelssohn Bartholdy Fanny Hensel genommen hätten.
Die ist mehr erforscht. Also man gerade jetzt durch die Gender-Diskussionen und die sogenannte Emanzipation, die ja nun schon sehr lange geht, weiß man über Fanny Hensel persönlich sehr viel, und das wäre eigentlich nicht so neu gewesen. Und es war auch schon so, dass ich auch ein bisschen auf den Charme von Felix Mendelssohn reingefallen bin und mir dachte, ja, also über den möchte ich schreiben, nicht?
Dass er das schafft, über so viele Jahre hinweg noch Charme auszusenden, ist eigentlich eine tolle Sache. Wahrscheinlich ist es ja A, über die Briefe, aber B, ist ja auch die Musik faszinierend. Und das würde mich mal interessieren, wie ist es Ihnen eigentlich ergangen, als Sie diese Person Mendelssohn eroberten? Hatten Sie ja wahrscheinlich parallel dazu auch immer wieder Musik von Mendelssohn gehört. Was war das, was Sie an der Musik faszinierte?
Also eine meiner allerfrühesten Erinnerungen an die sogenannte klassische Musik geht zurück, da war ich vielleicht 5 Jahre alt. Und da wurde mein Vater von jemandem besucht, den ich nicht kenne und den ich auch vergessen habe. Und der hatte offenkundig eine Bemerkung gemacht, die man jetzt vielleicht rassistisch nennen würde. Und ich habe als Kind auch gespürt, dass da die Stimmung umkippt und dass mein Vater düster wird. Und da sagte er aber dann schließlich, hör auf. Wenn ich so etwas hinterlassen würde, wie das Mendelssohn-Violinkonzert, dann wäre ich stolz. Und das Wort Mendelssohn-Violinkonzert, das hat sich festgesetzt, da kannte ich es noch gar nicht. Das wusste ich damals schon. Und irgendwann bekamen wir dann einen Plattenspieler und dann konnte man es ja oft hören bei uns zu Hause. Also so fing das mal an, dass man sich interessierte, und dann kam ja immer mehr auch durch den Musikunterricht in der Schule und Abonnements, die wir hatten. Also es war nicht so, dass ich nur Mendelssohn mochte, aber ich mochte ihn.
Wie war es denn, nachdem Sie den Entschluss gefasst haben, ich möchte etwas über Mendelssohn, eine Biografie über Mendelssohn schreiben? Wie muss man sich Ihre ganz schlichte Werkstatt vorstellen? Wie schreibt man es nicht, weil ich glaube, dass alle im Publikum jetzt auch zukünftig Musikerromane schreiben werden, aber es ist doch eine spannende Frage, wie erobert man sich da jemanden?
Ja, ich habe mir Bücher gesucht, die darüber, es gibt ja gute Bücher, vor allem aus dem englischen Sprachraum gibt es einige sehr gute Biografien. Die habe ich mir bestellt dann, und über Amazon bekommt man das, und dann bekommt man da auch interessanterweise die alten Sachen, nicht? Man kann da Briefe von damals bestellen und an die man früher gar nicht gekommen wäre. Da hätte man, weiß Gott, welche Universitäten fahren müssen, und um da was zu finden. Und das findet man da jetzt sehr schön. Ja.
Aber jetzt ist ja die Frage, wie kippt das dann sozusagen um in die Biografie, die Sie ja schreiben und die ja auch fiktive Anteile zwangsläufig haben muss? Es kann ja nicht jeder einzelne Punkt abgesichert sein. Schreibt man dann, ich hätte mal gesagt, drauf los, nachdem man gelesen hat, oder sortiert man?
Ja, ich mache mir dann meistens eine Planung, und an die halte ich mich überhaupt nicht. Die steht dann da, und ich mache dann irgendwie, wache ich auf, und dann weiß ich's. Dann weiß ich's, was sein muss, und ich habe das Gefühl, ich kenne die Leute, und er kann eigentlich nichts tun, wovon ich nicht wüsste, tut das oder tut das nicht. Also ich kann ihn beurteilen. Für mir, ich will mal so eingebildet das sagen, ja.
Eine letzte Frage in diesem Komplex. Stellen Sie sich eigentlich einen bestimmten Leser oder eine Leserin vor, wenn Sie schreiben?
Nein, gar nicht. Also wenn ich da sitze, dann sehe ich die Situation, ich höre das. Und manchmal kommt es vor, dass ich mir denke, na, was wird der wohl sagen? Nur wenn ich jemanden kenne und weiß. Aber ich richte mich überhaupt nicht danach.
Ja, wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir etwas anders handeln, als Sie das gerade beschrieben haben. Wir haben einen Plan,
ja,
und den wollen wir auch einhalten. Den müssen wir auch einhalten, weil wir ja eine limitierte Zeit haben. Ich hatte zu Beginn bereits angedeutet, dass wir zwei Themenbereiche ansprechen wollen. Und der erste Themenbereich hat die Überschrift Goethe und Mendelssohn. Heute würden wir sagen, eine große Packung Vitamin B. Und das hat damals sicher auch geholfen. Eine Beziehung eines exponierten Literaten zu einem Kind, das viele Potenziale zeigte. Wir wollen jetzt einmal nach diesem allgemeinen Einblick in Ihre Werkstatt einen Ausschnitt hören, den Sie zusammengestellt haben unter dieser Überschrift Goethe und Mendelssohn.
Felix bei Goethe. Sie begegneten einander und es schien ihnen so, als wären sie schon immer miteinander bekannt gewesen. Der 73-jährige Dichter und das 12-jährige Kind, das ihm so unbefangen in die Augen blickte, als stünde da ein gleichaltriger Freund. Alle Welt redete voller Romantik, von Seelenverwandtschaft. Sogar Felix hatte schon von diesem Modephänomen gehört. Erst viele Jahre später kam ihm in den Sinn, dass genau diese Beziehung zwischen Goethe und ihm bestanden haben mochte. "Das ist mein Schüler Felix", stellte ihn Zelter, sein Lehrer, vor und vermied es, Felix Nachnamen zu nennen. Dann gingen sie aus dem Garten ins Haus zu dem nagelneuen Wiener Flügel in Goethes Junozimmer, benannt nach der römischen Göttin, der überlebensgroßes Haupt auf einer Säule ruhte und unvorbereitet Eintretende fast zu Tode erschreckte. "Kannst du ein Menuett spielen, Schüler Felix?", fragte Goethe und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. Felix nickte. "Das Schönste, das es auf der Welt gibt", antwortete er und setzte sich ans Klavier. Er rieb die Hände aneinander, denn draußen im Garten war es kalt gewesen. "Das Menuett aus Mozarts Don Giovanni", kündigte er an. Und je länger er spielte, umso näher trat Goethe an das Klavier heran. Auch die Gäste, die nach und nach eingetroffen waren, umlagerten das Instrument. Als Felix geendet hatte, warteten alle, dass Goethe applaudierte. Doch Goethe schwieg nur. "Eine Fuge vom Bach vielleicht." Zelters erfrorene Wangen glühten. Er konnte sich Goethes Schweigen nicht erklären. Goethe nickte und Felix gehorchte, ohne zu zögern. Obwohl er mit Applaus gerechnet hatte, war er nicht beunruhigt. Er wusste, dass sein Spiel vollkommen gewesen war. Auch diesmal reagierte Goethe nicht. Ohne ein Wort ging er hinüber in sein Studierzimmer. Man hörte, dass er einen Schrank öffnete und nach etwas suchte. Dann kehrte er mit einem Manuskript zurück. "Das hier ist eine Vertonung meines Gedichts Wonne der Wehmut", erklärte er Zelter. Er stellte das Manuskript auf den Notenständer. Felix beugte sich vor. Das Blatt war verschmiert. Man konnte kaum erkennen, ob es ein Notenpapier war oder vielleicht doch nur ein linierter, mit Tinte bespritzter und unzähligen Stellen verwischter Zettel. Zelters Gesicht rötete sich noch mehr. "Ich erkenne die Handschrift von Beethoven", rief er entsetzt. "Der schreibt immer wie mit einem Besenstiel und wischt dann mit dem Ärmel über die frischen Noten. Ein solches Manuskript ist unbrauchbar." Es wurde still im Raum. Doch plötzlich begann Felix zu spielen, weit vorgebeugt, um sich zurechtzufinden. Zweimal stockte er, um das Gekrakel zu entziffern. Dennoch spielte er fehlerlos. Als er fertig war, hielten alle den Atem an. Die Zeit schien sich endlos zu dehnen. Dann aber fing Goethe an zu klatschen, ganz langsam, doch er lächelte dabei. Erleichtert stimmten die anderen ein. Felix stand auf und verbeugte sich. »Ob ich wohl eine Reinschrift des Liedes für Sie anfertigen dürfte, Exzellenz?« fragte er, als der Applaus verebbt war. Goethe nickte. »Ich wäre dir sehr dankbar dafür, mein lieber Felix«, antwortete er in herzlichem Ton und lächelte nun auch Zelter zu, der vor Freude kaum atmen konnte. Es war eine glückliche Zeit für alle. Jeden Abend schrieb Felix vor dem Schlafengehen an seine Familie. Er berichtete ausführlich, was er erlebt hatte, und schilderte mit spitzer Feder die Menschen, denen er begegnet war. Natürlich ging es dabei in der Hauptsache um Goethe, immer wieder um Goethe. Von seiner Güte und Freundlichkeit macht ihr euch keinen Begriff, hieß es da. Dass seine Figur imposant ist, kann ich allerdings nicht finden. Er ist tatsächlich nicht viel größer als Vater. Doch seine Haltung und seine Sprache, die sind wahrhaft imposant. Einen ungeheuren Klang der Stimme hat er und schreien kann er wie 100.000 Streiter. Sein Haar ist noch nicht weiß, sein Gang fest und seine Rede sanft. Die Begegnung mit diesem großen Mann veredelt deine Kindheit, antwortete sein Vater im darauffolgenden Brief. Und Fanny schickte ihre eigene Vertonung von Goethes Gedicht »Erster Verlust«. Sie wagte nicht, eine Widmung an den Dichter beizufügen, doch Felix begriff sofort, wie sehnsüchtig sie sich wünschte, Goethe möge ihr Lied kennenlernen und es möge ihm vielleicht, vielleicht sogar gefallen. Ach, wer bringt die holden Tage, jene Tage der ersten Liebe? Ach, wer bringt nur eine Stunde jener holden Zeit zurück? Goethe horchte auf, als Felix Fannys Lied spielte und leise den Text dazu sang. F-Dur und D-Moll, das verlorene Glück und der Schmerz über den Verlust. Ist das von dir? Fragte Goethe erstaunt. Felix wunderte sich über die Sensibilität, die Goethe den Unterschied erkennen ließ. Meine Schwester hat es geschickt. Ich glaube, sie möchte es Ihnen widmen, aber ihr fehlt der Mut dazu. Goethe setzte sich. So, so, deine Schwester, murmelte er. Wie heißt sie denn, deine Schwester? Ihr Name ist Fanny. Sehr hübsch. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie aussieht. Sie ist dir doch ähnlich, nicht wahr? Ich glaube nicht besonders. Aber sie komponiert ebenfalls. Felix nickte. Sie ist die Beste, antwortete er. Sie ist 3 Jahre älter als ich und ich habe viel von ihr gelernt. Wir sprechen über alles, was wir komponieren. Er zögerte. Niemand kennt mich so gut wie sie. Eigentlich ist sie mein bester Freund. Goethe hob die Brauen. Die eigene Schwester, dein bester Freund. Welches Glück du hast. Felix senkte den Kopf. Was er gesagt hatte, war ihm bisher noch nie bewusst geworden. Fanny, Fenchel mit der blauen, braunen Löwenmähne und den dicken Brauen. Ja, sie war sein bester Freund. Das Gerede von Seelenverwandtschaft, wie man sich in den Salons ereiferte, war vielleicht doch nicht nur Geschwätz. Nicht in Bezug auf ihn und Fanny. Von allen Menschen ist sie mir am liebsten, gestand er, während sich Goethe erhob und ans Fenster trat. Lange schwiegen sie. Felix, inzwischen 16 Jahre alt, löst sich immer mehr aus dem Einfluss seines Lehrers Zelter. Fanny hielt den Atem an, als Felix ihr die Noten zu dem fertigen Scherzo des Oktetts auf den Tisch legte. Schon vorher hatte er verraten, dass er sich dabei vom Walpurgisnachtstraum aus dem Faust hatte inspirieren lassen. Goethes eigene Worte schienen dort die Musik schon vorwegzunehmen. Wolkenzug und Nebelflor erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr. Und alles ist zerstoben. Und alles ist zerstoben. Fannys Herz klopfte, als sie als Erste das vollendete Werk in den Händen hielt. Ja, als Erste, wie sie immer schon die Erste gewesen war, der sich anvertraut hatte. Sie kannte seine kurzen, wie winzige, ferne Blitze auftauchenden Ideen, die er anfangs kaum beachtete, die aber beständig wiederkehrten und ihn bald trafen wie die Pfeile, die in alter Zeit auf die Mauern einer belagerten Stadt niederregneten. Nicht jeder erreichte sein Ziel, doch in ihrer Summe brachen sie seinen Widerstand. Dazu immer wieder Goethes Stimme, die ihm seit seiner Kindheit vertraut und unvergessen war. In seinen Ohren wiederholte sie unaufhörlich dieselben Worte, die stets in demselben Satz endeten, der Felix bald nicht mehr ruhen ließ. Und alles ist zerstoben. Da dauerte es nicht mehr lange und Gedanken verwandelten sich in Töne. Zarte Streicher drängten sich in seinen Kopf und malten das Zirpen der Grillen in der verzauberten Nacht. Er begriff, wie er das ärgerliche Quaken der Frösche in Töne fassen konnte und hörte im Triller der Geigen das Summen der Fliegen. Walpurgisnacht, Zaubernacht. Wer hätte sich ihr williger ausliefern mögen als ein junger Mensch, dessen Sinne erwachten und sich schärften? Als Felix sein Werk beendet hatte und Fannys Hände darin blätterten, dachten beide fast gleichzeitig, dass diese Musik weltenweit entfernt war von den Gefühlen eines Mannes wie Zelter, hinter dem ein langes Leben lag und der von ganz anderen Erfahrungen und Empfindungen geprägt war. Obwohl Goethe sein Freund war, beruhte diese Verbindung doch auf Gemeinsamkeiten, die mit den Erregungen und Geheimnissen einer Walpurgisnacht nichts zu tun hatten. Sinn für Größe, für Anstand, Würde und Ehre, darin trafen sich Goethe und Zelter. Doch Goethe war nicht nur der unerreichbare Klassiker, aus dem ihn die Welt bereits rühmte. Er war auch noch das, was er selbst einem Menschen in seinem Widerspruch genannt hatte. Immer lebte in ihm auch noch der junge Mann, der sich bis zum Wahnsinn verlieben konnte und der schwach genug oder stark genug war, um sich am Ende von seiner Leidenschaft wieder zu lösen und die Grausamkeit des Verlassens zu begehen. Liebesverrat, ja, auch dessen war Zelters angebetetes Idol fähig. Und die Vergänglichkeit einer Zaubernacht konnte seine Sinne und seine Fantasie immer noch betören. Zelter, der biedere ewig Treue, hätte dafür kein Verständnis gehabt. Und er bewahrte sich seinen Seelenfrieden, indem er über die schwankenden, dunklen Wesenszüge seines Freundes einfach hinwegsah. Doch Felix Mendelssohn, der gerade erst dabei war, erwachsen zu werden, verstand Goethes Schwäche Stärke. Er empfand sie nach und fasste sie in Klänge. Klänge, die seine Schwester als Erste vernahm und die sie in ihrer verlockenden Kraft erschreckten. Obwohl ihr das Talent ihres Bruders schon immer bewusst gewesen war, spürte sie nun das ganz Neue, Schöpferische in seinem Werk. Es zerriss ihr fast das Herz, ihn so kompromisslos auf eigenen Wegen zu sehen, an denen er sie teilhaben ließ, die ihm aber dennoch von ihr entfernten, weil sie ihm nur folgen, ihm er nicht auf gleicher Höhe begegnen konnte. Zelter wird traurig sein über dieses Werk, sagte sie leise. Er wird spüren, dass du ihn überholt hast. Dabei blickte sie zu Boden, weil sie wusste, dass diese Worte ebenso auch auf sie selbst zutrafen. Brauchst du ihn denn überhaupt noch?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist faszinierend, wie eine solche Lesung trotz dieser lauten Umgebung auf einmal ganz leise Töne anstimmen kann. Und ich habe eben so ein bisschen Sie beobachtet. Sie ließen sich genauso gefangen nehmen, wie ich mich habe gefangen nehmen lassen von diesem Text. Wir wollten an dieser Stelle jetzt einen kleinen Sprung wagen und einmal die Frage an den Musikpädagogen aus Detmold, Herrn Nimczyk, stellen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben einen solchen Text hier vorliegen und die Überlegung ist, die kann das in irgendeiner Weise auch schulisch unterrichtsrelevant dann verwendet werden?
Ja, ich darf vielleicht auch meine eigene subjektive Befindlichkeit kurz skizzieren. Ich muss sagen, dass meine Gedanken ein bisschen auf die Reise gingen, gleichsam Richtung Westen, Richtung Frauenplan, Weimar, Goethehaus. Und plötzlich tauchen diese Bilder auf, die wir ja auch kennen aus Zeichnungen und so weiter. Da sitzt dieses kleine Kind. Da steht der große Meister mit den Händen auf dem Rücken, streng. Es läuft ja fast so etwas ab wie ein Examen. Und es ist der Reflex auf Musik da. Ich denke, bevor wir diese wichtige Frage in den Blick nehmen, sollten wir uns die Zeit nehmen, einen kleinen Audioausschnitt aus dem Werk, was Frau Marschner ja auch angesprochen hat, nämlich das Oktett, und zwar den Beginn des Scherzos zu hören, weil das aus meiner Sicht eine wunderschöne Brücke sein kann in die Frage, die Hans Bäßler gestellt hat, welche Perspektiven gibt es eigentlich für den Musikunterricht? Werden jetzt hier keine Reihenplanung entwerfen, aber wo sind die Andockstellen aus dem Text des Romans in musikdidaktische Überlegungen? Und wir hören jetzt einfach mal den Anfang des Scherzos.
Hört man was? Nicht zu hören, das ist zu leise.
Ja, dieser kurze Eindruck muss jetzt genügen. Ich denke, man kann auch in der Kürze nachempfinden, dass es eine in gewisser Weise flatterhafte, dahinfliegende Musik ist. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht zunächst, denn du hast mich jetzt ja angesprochen, eine Brücke, die ich aus dem Text schlagen könnte, wenn die Frage im Raum steht, was hat Mendelssohn in Anführungsstrichen gelernt aus den Begegnungen, und da nehme ich jetzt gleich die anderen dazu, die ja noch folgten, was ist da entstanden? Ich glaube, es ist so etwas wie eine Klangvorstellung entstanden, die das Flüchtige, die Geisterwelt aufgreift. Und da entsteht jetzt, wenn man die Werke Mendelssohn nimmt durch das Frühwerk, also das Oktett, gleich eine Brücke in die Ouvertüre Sommernachtstraum. Und es wurde auch angesprochen, natürlich die Texte von Goethe selbst im Faust, also Walburgisnachtstraum und auch erste Walburgisnacht. Und das wäre sozusagen eine Spur, die man verfolgen könnte, die die Klangvorstellung steuert, die die Klangwelt steuert. Dieses als erster Aspekt. Und der zweite Aspekt, der liegt für mich in der wunderbar beschriebenen Ablösung vom anderen Lehrer, vom eigentlichen Lehrer, nämlich Zelter. Hier muss man wissen, dass Zelter seine Ballade, die erste Walpurgisnacht, 1799 geschrieben, Zelter zur Komposition vorgelegt hat. Und der hat einen wunderschönen Satz dann nach monatelangen Beschäftigungen mit diesem Text geprägt, der so schön ist, dass ich ihn einfach vorlesen möchte. Er hat nämlich dann an Goethe geschrieben, allein ich kann die Luft nicht finden, die durch das Ganze, also diese Ballade, weht. Und hat jetzt Folgendes gemacht, er hat diese Ballade seinem jungen Schüler Mendelssohn übergeben. Und der hat etwas daraus gemacht, der konnte die Musik spüren, er konnte die Luft spüren, die da weht. Und die liegt eigentlich in dieser Spur, kommend vom Oktett, das Geheimnis, das er mit seiner Schwester Fanny teilte, dass es etwas mit dem Faust zu tun hat, die sich fortsetzt, die Spur im Sommernachtstraum und die eigentlich kulminiert in seiner Kantate Erste Walburgisnacht. Das wäre für mich so eine Spur, eine erste Antwort auf diese Frage.
Nun gibt es ja im Roman noch andere Spuren, die nicht uninteressant sind. Und vielleicht sollte man einen zweiten Aspekt auch erwähnen, der sich durch den ganzen Roman hindurchzieht. Nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Rollenverteilung, in dem Fall von Mann und Frau?
Da würde ich jetzt gerne noch einmal einhaken. Frau Marschall, Sie haben es vorhin ja schon so schön beschrieben. Ihr erster Musikroman, Das Mädchen am Klavier, hat eine Perspektive, also Clara Schumann. Die Frau steht im Mittelpunkt und Sie werfen damit immer indirekt auch einen Blick auf den Mann, auf Robert Schumann. Jetzt ist es hier in dem neuen Roman eigentlich ja genau umgekehrt. Felix steht im Zentrum, aber Fanny kann nicht verleugnet werden. Und damit sind wir eigentlich, Sie haben es vorhin schon angesprochen, bei einer Gender-Spezifik, bei einem Problempunkt, der auch aus unserer Sicht, glaube ich, können wir das so sagen, ganz exklusive Anknüpfungspunkte für Unterricht hat. Und jetzt sind wir eigentlich bei unserem zweiten Thema. Und ich möchte Sie jetzt bitten, die zweite Lesung vorzunehmen und dann können wir in einem weiteren Gang auch darüber nochmal nachdenken. Vielleicht noch vorne weg, können Sie diese Doppelperspektive, also ihr bezogen auf Ihr erstes Buch und auf Ihr zweites Buch, das so teilen oder ist das jetzt nur so eine Fantasie oder Interpretation, die mir zuspricht?
Clara Schumann ist eine große Ausnahme. Die meisten Frauen in der Musikgeschichte, wo Geschwister waren, zum Beispiel Mozart und seine Schwester, da hörte immer das Musikmachen auf, wenn die kein Kind mehr waren. Da waren sie nicht mehr interessant. Und bei Clara Schumann ist es anders. Die hat ja ein Leben lang Musik gemacht, ist aufgetreten in der damaligen Welt und hat auch komponiert, was Fanny Hensley ja auch sehr gerne machen würde. Aber sie beklagt sogar, dass es nicht einmal das Wort Komponistin gibt, weil sowas gibt's einfach nicht. Und ich glaube, das passt jetzt gerade da. Ja. Väterliche Anweisungen an Fanny Mendelssohn. Du darfst alles lernen wie dein Bruder, darfst alle deine Talente entwickeln. Aber, mein Mädchen, vergiss nie, dass eine Frau nicht für sich selbst existiert, sondern für ihre Familie. Die Worte ihres Vaters, der die Regeln des menschlichen Zusammenlebens zu kennen glaubte und überzeugt war, dass sich anpassen musste, wer überleben wollte. Und Fanny hatte gelernt wie ihr Bruder. Sie hatte alle ihre Talente entwickelt wie er. Zugleich versuchte sie als gute Tochter nicht zu vergessen, für wen eine Frau zu existieren hatte und wofür? Sie hatte versucht, die Erwartungen des Vaters zu erfüllen, immer wieder. Doch mindestens ebenso oft hatte sie darauf vergessen. Fanny, seine Schwester, Fenchel, hatte Felix sie oft genannt, um sie zu necken. Und sie hatte es gerne gehört, weil der Spitzname von ihm kam und er alles zu ihr sagen durfte. Fanny, Fenchel, Athene, Minerva, die Göttin der Weisheit mit dem wachen Blick, das Löwenmädchen mit der braunen Mähne und dem buschigen Braun, der kleine Johann Sebastian im Spitzenkleid. Fanny, Göttin der Musik, geboren für die Musik, erfüllt von Musik, so wie er, Felix, ihr Bruder, dem sie nicht ähnlich sah und der doch in so vielem war wie sie, auch wenn ihm ein ganz anderes Leben zugestanden wurde. Als Fanny 16 wird, verliebt sie sich in einen jungen Maler, Wilhelm Hensel, der jedoch ein mehrjähriges Stipendium in Rom angenommen hat. Von ihrem 17. Lebensjahr an betrachtete sie sich als verlobt und wartete darauf, dass ihr Liebster aus Rom zurückkehren würde. Sein letztes Gedicht, das er ihr beim Abschied heimlich zugesteckt hatte, hütete sie wie das Pfand einer Verlobung. Ich weiß nicht, wie es mir geschieht, muss ich dein Weinen sehen. Ach weine nicht und lass mich stille gehen. Fanny wäre jedoch nicht sie selbst gewesen, hätte sie sich tatenlos in ihren Kummer vergraben. Mehr noch als zuvor widmete sie sich der Musik. Fast zu jeder Sonntagsmatinee hatte sie ein neues Werk vorzuweisen und ohne dass ihre Eltern es angestrebt hätten, rühmte man die junge Fanny Mendelssohn bald sogar über Berlin hinaus als hochbegabte Pianistin. Vielleicht hätten manche sie auch als Komponistin gelobt, aber dieses Wort war nicht gebräuchlich, weil bei Damen aus gutem Hause schöpferisches Talent nicht erwartet wurde. Ich kann es doch auch, beklagte sich Fanny bei Felix. Bestimmt nicht so gut wie du, aber ich kann es. Damit legte sie ihm die Noten eines Liedes auf den Tisch. Italien, nach einem Gedicht von Franz Grillparzer. Duftende Oliven und Zypressen und das Rauschen des Meeres. Für Fanny die Welt, in der sich ihr Liebster aufhielt und in der sie selbst so gern an seiner Seite gewesen wäre. Bunter die Blumen, süßer der Duft, heiterer der Himmel, frischer die Luft. Wohin mit all den Wünschen und kühnen Gedanken? Wohin mit der Leidenschaft ihrer jungen Jahre? Wohin? Dorthin, wo alles mündete, was Fanny und Felix empfanden. Dorthin, in die Musik, in Klänge und Schwingungen, in das Seufzen der Instrumente, in Lachen und Weinen, die sich läuterten und verfeinerten, bis sie auch denen, die sie vernahmen, die gleichen Empfindungen erweckten, aus denen sie entstanden waren. Du musst mir einen Gefallen tun, forderte Fanny ihren Bruder auf. Du musst dieses Lied in deine neue Sammlung aufnehmen, unter deinem Namen. Anders wird Papa eine Veröffentlichung nie erlauben. Felix wehrte sich lange, bis Fanny sogar seinen Verleger Scherzinger für sich gewann. Scherzinger meinte, so unüblich sei es gar nicht, dass Frauen unter Männernamen produzierten oder sich an einen männlichen Komponisten anschlossen. Für die meisten ist das praktisch die einzige Möglichkeit, ihr Werk bekannt zu machen. Gönnen Sie Ihrer Schwester doch die Freude. Das Lied ist gut. Sie brauchen sich dafür wahrlich nicht zu schämen. So kam es, dass Fannys Sehnsuchtslied an ihren fernen Geliebten ein Teil von Felix 12 Gesängen Opus 8 wurde. Fannys Herz klopfte vor Freude, als sie immer wieder zu hören begann, gerade das Lied Italien sei eines der anrührendsten und sinnlichsten der ganzen Sammlung. Sie widersprach auch nicht, wenn Felix ganz gegen die ursprüngliche Abmachung im privaten Kreis lachend die Wahrheit offenbarte. sodass schließlich auch die Eltern von dem Kunstgriff erfuhren. Man will dich doch nur schützen, Kindchen, versicherte Lea und errötete trotzdem vor heimlichem Stolz. Doch Abraham erklärte, es sei für eine junge Dame praktisch undenkbar, sich der Kritik der Presse auszusetzen. Privatsphäre und Öffentlichkeit, das muss für eine Frau getrennt bleiben. Wer als Frau diese Grenze überschreitet, verliert seine Reputation und seine Integrität und ist jeder Bosheit schutzlos ausgeliefert. Dabei lächelte Abraham milde und zärtlich, weil ihn die Begabung seiner Tochter rührte. Ein Nachgeben kam aber dennoch nicht in Frage. Victoria singt Fannys Lied. Welch eine seltsame Fügung, als Felix Jahre später bei Königin Victoria von England zu Gast ist und Fannys Sehnsuchtslied plötzlich an Bedeutung gewinnt. Die Königin durchsuchte ihren Notenbestand und wählte schließlich ein Lied aus, bei dem sie sich aber wegen seines Schwierigkeitsgrades lieber von Felix begleiten lassen wollte. Dieses Lied ist mir von allen ihren Liedern das Liebste, gestand sie. Felix erschrak, als er sah, was Victoria ausgesucht hatte. Es war keines seiner eigenen Lieder, sondern Fannys Italien, das er auf ihr Drängen in seine Sammlung aufgenommen hatte, damit es trotz des väterlichen Verbots an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Ein kleiner Kunstgriff nur, doch jetzt auf einmal eine große Peinlichkeit. Trotzdem fing er an zu spielen. Er war überrascht, wie bezaubernd Victoria sang, obwohl sie doch nur eine Dilettantin war. Fehlerlos und taktsicher. Nur an einer einzigen Stelle geriet sie ins Dis anstatt ins D. Doch das merkte nur sie selbst und natürlich auch Felix. Als sie geendet hatte, strahlte sie vor Zufriedenheit. Felix überlegte, ob er ihr verschweigen sollte, dass ausgerechnet ihr Lieblingslied nicht von ihm stammte. Dann aber bekannte er die Wahrheit und erklärte auch gleich den Grund für die Verschleierung. Die Königin blickte ihn ernst an. Eine begabte Schwester, die nicht tun darf, was man ihrem Bruder ohne weiteres erlaubt, sagte sie nachdenklich. Gut, dass wenigstens sie auf ihrer Seite waren. Da wusste Felix nicht, was er antworten sollte. Wie ist der Name ihrer Schwester? Erkundigte sich Victoria. Felix zögerte. Ihr Name ist Fanny. Fanny Hensel, geborene Mendelssohn. Victoria lächelte. Dann grüßen Sie bitte Ihre begabte Schwester sehr herzlich von mir. Ich finde es schön, dass Sie sie auf diese Weise unterstützen. Ich meine mein Leben, sagte Fanny leise. Mein eigenes, kleines Leben, um das ich mich bisher viel zu wenig gekümmert habe und über das immer andere entschieden haben. Wohlmeinend, in bester Absicht. Trotzdem wird irgendwann einmal der Augenblick kommen, wo auch mein Leben vorbei ist, so wie Mamas Leben und das von uns allen. Gesund und tot. Und was wird dann sein? Meine Schränke werden überquellen von hunderten Notenblättern, die ich vollgeschrieben habe mit meinem Herzblut. Meine ganze Kraft liegt darin, meine Gedanken, meine Liebe und mein Schmerz. Und doch wird es für die, die den Schrank öffnen, nur altes Papier sein, das ihnen lästig ist, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Wahrscheinlich werden sie zu wenig von Musik verstehen, um zu entscheiden, was von Wert ist und was nicht. Pietätvoll werden sie die Papiere vielleicht eine Weile aufbewahren, anfangs noch im Schrank und dann in irgendwelchen Kisten auf dem Dachboden, Und zuletzt wird vielleicht erst nach Jahrzehnten irgendeine tüchtige Hausfrau beschließen, den Dachboden aufzuräumen und das alte Gerümpel wegzuschaffen. Sie senkte den Kopf. Und das wird es dann gewesen sein, mit den ehrgeizigen Kompositionen der Schwester des berühmten Musikers Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Werke gedruckt werden und immer wieder gedruckt und aufgeführt und immer wieder aufgeführt. Was eine gewisse Madame Hensel geschrieben hat, wird jedoch vergessen sein, verschollen und für immer verschwunden. Das musikalische Steckenpferd einer Gesellschaftsdame, die zu viel Personal hatte, um mit ihren weiblichen Pflichten ausgelastet zu sein. Sie stand auf und drehte Felix den Rücken zu. »Du hast mich oft gelobt«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Wenn du das ernst gemeint hast, kannst du doch nicht wollen, dass es so endet und alles umsonst war.«
Ja.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für den zweiten Teil der Lesung. Was waren das noch für Zeiten, wo Königinnen, Könige, Regierungschefs würden wir oder Chefinnen würden wir heute sagen, Mendelssohn-Lieder singen konnten, wobei ja hier genau der Punkt entscheidend ist, das Lied ist nicht von Felix gewesen und er hat ehrlich dazu gestanden. Und Sie haben ja sehr deutlich formuliert in Ihrem Ausschnitt, ja, ich kann es auch. Und hier an dieser Stelle wollen wir noch einen kleinen akustischen Test vollziehen und das Sehnsuchtslied von Fanny Italien auch zumindest im Anfangsteil in der ersten Strophe einspielen, damit wir das gemeinsam hören können und gehen dann, ich bereite das schon mal vor, der Frage nach, wie können an dieser Stelle Anknüpfungspunkte für den schulischen Musikunterricht gefunden werden.
Fötus dem Rosa, lass den Hut mir, zieh dich zum Lande der Poesie, und mir die Sonne blaue die Luft, brille die grünige Zierde Duft. Dort an die Blüsen schnell von Saft, sträubt sich der Arm stürmische Kraft, aber sie brise blöd. Grüßende Frauen, was glänzt im Laube verwundet wie Gold, ab um die Runde wickst du mich bald. Trotz die Blase, deine Arme strömies, die Röntgen schält und Mermen so süß, und es hat Wieser von Ete zu schauen, was war das Meerisch, fügsbares Grauen, wie will ich wohnen, grüßliche Du, wie so
Dank, Fanny konnte es, kann es.
Ja.
Ja, ich will gerne auf diese Frage antworten, inwieweit kann das auch noch heute für Schülerinnen und Schüler relevant sein, obwohl sich die Zeit ja sehr geändert hat. Wir haben...
Hört man das gut? Ja. Entschuldigung.
Ja. Wir haben heute durchaus eine... was Komponistinnen angeht, andere Situation. Insofern ist dieser Abstand und dieser Blick in ein Fenster zurück oder aus einem Fenster zurück in eine andere Zeit zunächst das Spannende. Aber es gibt einen zweiten Aspekt neben diesem veränderten Rollenverständnis. Ich glaube, das ganz interessant ist, die Frage einmal zu diskutieren, gibt es typisch männliche und typisch weibliche Musik? Kann man also eine Musik überhaupt jemandem zuordnen? Und es ist interessant, dass hier jetzt ganz deutlich wird, es lässt sich eben gar nicht einem Geschlecht zuordnen, sondern es ist eine Frage nach der musikalischen Qualität oder nach der Frage der musikalischen Schlüssigkeit. Und das macht einen dann auch sehr vorsichtig in Urteilen und Vorurteilen überhaupt über Musik. Ich glaube, dass wir da sehr viel auch lernen müssen, auch Schülerinnen und Schüler lernen müssen, dass sie herauskommen aus einem Vor-Urteil, dass sie bestimmten Menschen oder bestimmten Musikern Qualitäten zuweisen, nur weil diese Qualitäten so seien. Und sie hören gar nicht genau hin und überlegen gar nicht, worin bestehen eigentlich diese Qualitäten. Da sieht man an diesem schönen Text, den Sie geschrieben haben, noch einmal sehr deutlich, wie offen eigentlich damals das liberale Judentum gewesen ist, dass sie wirklich dem Einzelnen und der Einzelnen, soweit die Gesellschaft es zugebilligt hat, auch das Recht zugestanden hat. Und das, finde ich, ist eigentlich das Faszinierende, warum man hier noch einmal neu überlegen muss, ob nicht Fanny Hensel im Verhältnis zu Mendelssohn nicht doch auch so etwas wie ein Modellfall ist.
Sie hat ja nachher für kurze Zeit, sie ist ja auch sehr jung gestorben, und für kurze Zeit durfte sie veröffentlichen, ja. Durfte sie auftreten, nicht nur zu Hause im eigenen Gartenhaus. Und da wurde sie dann auch von der Presse gelobt. Sie war eine Zeit lang der Liebling der Presse. Es gab nur einen ganz damals sehr angesehenen Kritiker, der schrieb einmal: Ja, sie ist begabt, es ist wunderbar, aber man kann natürlich nie Weiberwerk vergleichen mit dem, was ein Mann aus der Fülle seines Herzens schaffen kann. Aber darüber hat sie nur gelacht, also sie konnte sehr gut damit umgehen, dass man sie auch mal als Frau nicht so hoch einschätzte. Und ich weiß nicht, wie es heute ist mit den Musikerinnen, aber bei der klassischen Musik sind ja gar nicht so viele, nicht? Da ist sie eine Flaute.
Naja, eine nicht so selbstverständliche Parallelität, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Herr Nimczyk hat was auf dem Herzen.
Das, was Sie jetzt sozusagen als Negativum beschreiben in der historischen Rezension, würde sich, wenn man die Situation am damaligen englischen Königshof betrachten würde, denn der Königinnengemahl hat ja auch noch gesungen und er hat ein Original Felix Mendelssohn Lied gesungen. Genau. Was aber, wenn man jetzt über, ich weiß, wie schwer das ist, aber über kompositorische Qualität reden möchte, weitaus unter dem Niveau des Fanny Mendelssohn Liedes stand. Also das ist jetzt keine Abwertung von volksliedartigen Sätzen und so weiter. Das hat auch seine Qualität. Aber wenn man diese beiden Sätze jetzt vergleichen würde, bleibt diese zeitgenössische Rezension eine Farce. Sie stimmt einfach nicht. Vielleicht hat sich Felix da ein bisschen wieder an dem eigenen Schopf rausgezogen aus dem Sumpf und hat eine ganz tolle Sache gemacht, dass wir jetzt noch die Ergänzung, die Sie jetzt ja weglassen mussten. Er hat dann vor dem Königspaar über beide Lieder improvisiert. Ja. Und das war sicher auch wieder was Interessantes und hat die beiden Mentalitäten, die musikalisch repräsentiert wurden durch die unterschiedlichen Lieder, wiederum zusammengeführt. Also ich glaube, das ist natürlich eine hochinteressante Frage.
Es ist so, Fanny Mendelssohn, glaube ich, er hat natürlich nicht an ihren Bruder herangereicht als Komponistin. Und es gibt da die Situation, dass sie wirklich versucht hat, ein Scherzo zu schreiben. Das war ihr Traum, ein perfektes Scherzo zu schreiben. Und sie hat es nicht geschafft, weil sie gestorben ist. Vielleicht hätte sie es sonst. Aber als sie dann schon tot war und ihr Bruder nach einem Schlaganfall schwer krank, hat er dieses Scherzo, das sie nicht schreiben konnte, nachgeholt und hat es geschrieben. Und es ist das ein ganz anderes Werk, als man es sonst von ihm kennt. Viel brutaler, viel erhadert mit dem Schicksal. Und man fragt sich wirklich, mein Gott, was ist da verloren gegangen, dass dieser junge Mann gestorben ist? Was hätte da noch alles nachkommen können? Aber das werden wir nie erfahren.
Meine Damen und Herren, wir sind jetzt an einem Punkt, der so etwas wie die Summe des Ganzen auch dargestellt hat, nämlich sehr sensibel zu fragen, wie gehen Menschen miteinander um, wie gehen sie mit Künsten um? Und das sind Fragen meines Erachtens, die für die Pädagogik dringend erforderlich wären. Ein neues Bild vom Menschen zu bekommen, von den Menschen zu bekommen, die sich sehr sensibel begegnen, die den anderen entdecken, auch das Spannende an dem anderen erleben, dem anderen ein Recht zuweisen und dieses über die Kunst hinweg. Ich glaube, dieses fehlt sehr stark heutzutage in den Schulen. Es wäre schön, wenn unsere Schulen sehr viel sensibler im Umgang miteinander wären und gerade was Künste anging, da noch sensibler wären. Ich glaube, dass...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.